Das ging aber schnell, oder? Ich habe das immer im Kopf gehabt, dass die Lobpreiszeiten hier länger sind. Aber keine Sorge, wir werden uns gleich dafür Zeit nehmen. Wir haben heute den Ablauf ein bisschen umgedreht. Und das hat, wie ihr vermuten könnt, auch Gründe. Insofern lasst euch drauf ein und macht euch mit mir auf eine Reise. Ich möchte euch mitnehmen zu einem meiner persönlichen großen Lebensfragen. Es gibt ja so Sachen, die weiß ich. Ich weiß, dass Gott ständig um mich herum am Werk ist. Ich weiß, dass er handelt und ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass er uns eine Verantwortung gibt für diese Welt und dass wir da drin stehen und mit ihm diese Welt gestalten dürfen. Das ist ein besonderes Privileg, das ist eine Verantwortung und das ist total genial. Ich habe weniger damit Probleme, die großen Linien Gottes zu erkennen. Meine Frage ist eher, was jetzt im Moment zu tun ist. Was ist jetzt zu tun? Was ist jetzt meine Verantwortung? Will er mich lenken? Wo gibt es irgendwelche kleinen, feinen Impulse Gottes, wo er mich aufmerksam macht auf etwas? Und ich hören will, mitten in dem, was so laut ist in dieser Welt. Ist cool, dass manchmal Menschen kommen und Eindrücke haben und sagen, hör mal, ich denke, das könnte was für dich sein. Aber auch das musst du ja prüfen und musst ja damit unterwegs sein, ist das jetzt tatsächlich von Gott oder ist das einfach was, was der Mensch so als Gedanken mitgebracht hat? Manchmal ist es so, dass ich etwas sehe, was klein und genial anfängt und wo du denkst, boah, da wird bestimmt was draus. Aber Gott hat andere Pläne. Und manchmal gibt es so kleine Anfänge, die du fast übersiehst. Und es ist tatsächlich so, dass Gott was draus macht, was riesengroß ist. Im Neuen Testament bringt das einer meiner Lieblingsverse zum Ausdruck, Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also Gott bereitet vor, Gott initiiert. Er will mit uns als Juniorpartner zusammenarbeiten. Aber die Challenge für uns ist herauszufinden, wann ist denn jetzt? Wann ist der Moment, wo ich mich einklinke und aktiv werde? Und um da bei der Frage ein bisschen weiterzukommen, nehme ich euch mit ins Alte Testament. Und zwar in eine Zeit, wo es wirklich nicht einfach war für das Volk Israel, die babylonische Gefangenschaft. Wenn du jetzt sagst, bin ich nicht so trittsicher, kein Problem, ich wiederhole das nochmal. Es ist so, dass Gott irgendwann anfängt, Geschichte zu schreiben mit einem Mann und fängt quasi bei Null an. Er sagt, ich mache dich zu einem großen Volk. Das Problem an der Stelle ist, der hat noch keine Nachkommen und er hat auch schon ein bisschen länger probiert, Nachkommen zu bekommen. Und tatsächlich wird aus diesem Mann ein riesengroßes Volk. Und Gott gibt diesem Volk eine Verheißung und sagt, ich will euch auch ein Land geben. Genau. Und das passiert tatsächlich. Und sie leben in diesem Land. Aber es ist nicht alles perfekt. Es ist nämlich so, dass es Zeiten gibt, wo sie Gott ganz eng nachfolgen, in Verbindung mit ihm sind. Und es gibt Zeiten, wo sie sich von ihm loslösen und ihr eigenes Ding machen. Und das findest du sogar häufig innerhalb von einer Generation oder einem König, der dieses Volk beherrscht. Und dann greift Gott zu einem sehr krassen Mittel, ungefähr 600 vor Christus, lässt er zu, dass ein umliegendes Volk tatsächlich das gesamte verheißene Land erobert. Und er lässt zu, dass in drei Wellen dort die Bevölkerung weggeführt wird in das Exil nach Babylon. Der Tempel in Jerusalem wird zerstört. Die Stadtmauer, die gibt es dann nicht mehr. Damals war Babylon die beherrschende Macht. Ja, du konntest so die Zeitepochen kannst du einteilen nach den herrschenden Mächten. Und die Theologie damals war eigentlich so recht einfach. Ja? Jedes Volk hatte seinen eigenen Gott und wenn du besiegt worden bist, dann war dein Gott halt schwächer als der, der gewonnen hat. Und deshalb war es eigentlich auch logisch zu sagen, wenn ich denn von einem Volk besiegt werde, nach Babylon weggeführt werde, dann übernehmen wir doch die Götter da. Aber genau das Gegenteil passiert. Wir können sehen, dass in der Geschichte diese Zeit kein Zufall war, nicht irgendwas, was nur so passiert ist, sondern wir können in den Propheten lesen, dass diese Zeit angekündigt war. Gott wusste das. Und Gott wusste auch, dass das eine Zeit ist, wo genau das nicht passiert, sondern wo es eine Art neue Klarheit gibt, weil man manche Sachen neu buchstabieren muss. Das passiert nämlich in jeder Krise so. Krisen sind nicht nur Sachen, die wir uns nicht ausgesucht haben, sondern sind auch Situationen, wo wir mit einer neuen Klarheit und mit einem neuen Sortieren unterwegs sind und Wege finden müssen. Und so war diese Zeit tatsächlich herausfordernd, dauerte 70 Jahre, aber sorgte eben auch dafür, dass das Volk Israel seine religiöse und kulturelle Identität überhaupt nicht verloren hat. Ganz im Gegenteil. Es war eine ganz dichte, klare Zeit. Zum Beispiel eine dieser Personen, die da auftauchten, ist Daniel. Daniel und seine Freunde, die waren dort und haben sehr klar ihren Glauben weitergelebt. Eine meiner Lieblingsszenen findet da statt. Da sagt nämlich der König Nebukadnezar: Pass mal auf, ihr drei Freunde von Daniel. Ihr betet jetzt das Standbild an, was ich hier hingestellt habt. Und ich zwinge euch dazu und ihr müsst. Und wenn ihr nicht anbetet, dann schmeiße ich euch in den Feuerofen. Zündet den schon mal an. Und die drei Freunde antworten ihm: Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Ist das eine Aussage? Das ist der Hammer, oder? Ein wahnsinniges Vertrauen, was dort deutlich wird, wo die Leute sagen: Ey, unser Gott, wir sind nichts anderes als in Gottes Hand und das steht fest. Da kannst du nichts dran ändern. Und unsere Gewissheit ist viel mehr wert als dein heißer Ofen, den du hier anzündest. Finde ich eine wahnsinnige Klarheit, die da drin steckt. Nun gehörte Daniel allerdings zu der ersten Welle der Weggeführten. Ja, ich habe ja eben gesagt, das dauert 70 Jahre. Und du kannst dir vorstellen, vielleicht war man am Anfang klar und nachher nichts mehr so. Ja? Also 70 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Wann war das bei uns? 1954. 1954, da wurde die erste Parkuhr in Deutschland aufgestellt. Ja? Wir hatten Telefone, noch Wählscheiben und Kabel und so. Wunder von Bern. Oder? Da war die Welt noch schwarz-weiß. So lang ist das her. Innerhalb von 70 Jahren gewöhnt man sich an so manches. Manches wird normal und es ist auch so, dass du manche Hoffnung beerdigst in so einer Zeit. Und sei es nur die Hoffnung, dass sich die Situation nochmal verändert. Ich verrate dir was, ich bin inzwischen 46 Jahre alt. Nein, nicht nur ihr seid älter geworden. Sag mal deinem Nachbarn, du bist die Ausnahme. Aber es fällt mir schwer, Gewohnheiten neu zu erlernen. Sachen, die ich schon immer so mache, jetzt anders zu machen, das ist schwer, oder? Für mich ist es auch nicht normal, dass Gott mein Denken über ihn vollkommen auf den Kopf stellt. Das kommt schon mal vor. Aber das ist eher ungewöhnlich, denke ich. Ich habe auch das Gefühl, dass ich schon eine ganze Menge erlebt habe. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt: Hör mal, Pastor, ich habe davon was ganz Neuem gehört und das weißt du nicht und das musst du dir unbedingt mal angucken. Ach, dann denke ich manchmal auch, ich glaube, ich weiß schon, woher der Wind weht. Ich habe sogar zwischendurch das Gefühl, dass ich gar nicht mehr so richtig viel Bock auf Veränderungen habe. Ja, ist ja auch schön, wenn alles geradeaus läuft. Wie gehst du mit Veränderungen um? Wie gehst du damit um, wenn Gott dir entgegen dem, was du bisher erlebt hast, sagen würde: Jetzt ist der Moment, wo ich dich in dem und dem Bereich gebrauchen will, wo was Neues entsteht. Was wäre, wenn um uns herum nicht nur Krise wäre, sondern wenn das eine Situation wäre, wo wir uns neu ausrichten, Dinge neu machen, Dinge mit einer neuen Klarheit machen und so unterwegs sind? Was wäre, wenn Gott uns aufwecken will, mitten in unserer Zeit, um zu sagen, kommt mal raus aus euren Gewohnheiten. Wir werden Dinge gemeinsam anders machen. Du musst dich nicht entscheiden, deine gewohnten Denkbahnen hinter dir zu lassen. Das macht dein Hirn ganz automatisch. Wofür du dich entscheiden musst, ist, dass du Veränderungen angehst. Und ich glaube, dass die Herausforderung in meinem Leben existiert, in deinem Leben existiert und die existiert insbesondere in Gemeinden, oder? Ist ja nicht so, dass wenn Leute Innovation hören, dass sie sofort an Kirchen denken, oder? Wir springen zurück in die Situation der babylonischen Gefangenschaft, die schon sehr lange dauert, wo man sich an manches gewöhnt hat, wo die Hoffnung auf Veränderung inzwischen bei manchen wirklich unkonkret geworden ist. Und ich möchte euch ein prophetisches Wort vorlesen aus Jesaja 43, viele Jahre vor dieser Zeit von Gott aufgeschrieben, weil er bereits wusste, welche Ermutigung, welche Klarheit in der Zeit fällig ist. Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flammen wird dich nicht versengen. Was für eine Botschaft, mitten in der Zeit, die wirklich zum Fürchten ist, wo es schwer ist, die Hoffnung zu behalten. Eine Zeit, wo Gott reinspricht, ich habe euch nicht vergessen, ich sehe euch, ich bin nach wie vor mit euch in Verbindung. Was steckt da drin? Gott spricht und es geschieht. Das ist das, was in der Schöpfung aktiv ist. Da steckt aber genauso die Macht Gottes drin, indem er ein Volk erwählt und sagt, ich fange bei Null an und ich mache was draus. Genauso kraftvoll in diesem Wort. Ein heranstürmender Pharao, der mit seiner ganzen Armee dieses Volk da wieder zurückholen will, ist kein Hindernis von Gott. Er teilt ein komplettes Meer. Und wenn drei junge Männer in den Feuerofen geworfen werden, lest das mal nach, Daniel 3, sie riechen noch nicht mal nach Feuer. So ist unser Gott. So ist der Gott, der auf dich aufpasst und auf mich. Und zwar gerade dann, wenn die Umstände herausfordernd sind. Ich glaube, dass Gott ganz besonders dann da ist, wenn wir in Krisen sind oder in Unsicherheiten oder in Hoffnungslosigkeiten. Es ist gut. Und zwar deshalb, weil du in so einer Zeit an seiner Hand bist. Jesaja 43, Vers 11. Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Was für ein krasser Satz, den ich glaube, die Freunde von Daniel echt hinter die Ohren geschrieben haben. Zu sagen, ja, ich bin an Gottes Hand, aber in keinem Fall kann mir irgendwas passieren, was losgelöst von Gott passiert. Wir sind nämlich in jedem Fall in Gottes Hand. Und es braucht im Zweifelsfall noch nicht mal Anzeichen, um Hoffnung zu haben. Genau aus diesem Grund. Du bist nämlich in jedem Fall in Gottes Hand. Wisst ihr, das ist die Basis, wie Gott mit uns unterwegs ist. Und das ist gleich. Das ist in Babylon gleich, das ist heute gleich. Warum? Weil das im Wesen Gottes verankert ist. Gott ändert sich nämlich nicht. Gott ist immer so. Gott ist immer so, dass er nicht abhaut, wenn es schwierig wird. Dass er zu seinen Versprechen steht. Aber wann sollen wir uns in Bewegung setzen und handeln? Wann gehen wir los? Wann ist dieses Jetzt, wo es unsere Initialzündung ist. Wann geht es darum, dass Gott unser Schicksal wendet? Dass Gott verändernd eingreift? Wann geht es darum, dass ich mich beteiligen darf? Dass ich derjenige bin, der da mitmachen darf? Wann ist der Zeitpunkt, altmodisches Wort, gehorsam zu sein und einfach mal zu machen, den Blick auf Gott zu heben und zu sagen, Gott, ich verlasse mich jetzt drauf, weil du das sagst. Ich lese aus Jesaja 43, den Vers 18 und 19. Gedenke nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorherige. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich bin der Meinung, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott Dinge neu macht. Schau dich um, wie viele Krisennachrichten kommen, wie viel Unvorstellbares gerade in unserer Zeit passiert. Ich glaube, das ist eine Chance. Ich glaube, dass Gott tatsächlich in dieser Zeit was Neues anstößt. Und ich glaube, dass es eine Zeit für einen Kurswechsel und für ein Aufwachen von uns ist, dass wir uns neu ausrichten, mit einer neuen Klarheit unterwegs sind. Und es braucht tatsächlich an mancher Stelle einen Kurswechsel, eine Neuorientierung. Wisst ihr, ich erlebe, dass Gott manchmal in seiner Geschichtsschreibung darauf wartet, dass wir aktiv werden. Das ist ja so ein bisschen das Doofe. Gott ist ja auch so unheimlich geduldig. Ja? Und weil er geduldig ist, heißt das auch, er hat manchmal mehr Geduld darauf zu warten, dass wir verstanden haben, als ich das habe. Ja? Dass wir uns konkret reinstellen, darauf wartet er. Und dass wir das für möglich halten, dass er was durch uns tut. Aber es ist auch schwer. Vielleicht sagst du, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott das jetzt so und so macht, wie ich das jetzt hier so vermuten könnte. War noch nie so und schon gar nicht durch mich. Gedenke nicht an das Frühere. Das heißt nicht, dass sich Gott in seinem Wesen verändert. Er bleibt so. Aber das heißt, dass sich Gott außerhalb der Schublade bewegt, in den du ihn gesteckt hast und ich das auch manchmal tue. Gott passt in keine Schublade. Er hat sich vielleicht so gezeigt, auf die Art und Weise, aber vielleicht macht er das heute nochmal anders und neu. Gott kann nämlich immer nochmal anders, als wir uns das vorstellen. Gott ist souverän. Kann sein, dass es ein Thema gibt, was du bereits zu den Akten gelegt hast, wo du dich selber in eine Schublade gesteckt hast und sagst, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott mich meint bei so einem Thema. Kann sein, dass das sogar eine Art Festlegung ist, wo du gesagt hast, nein, Gott macht das immer durch andere, nie durch mich. Was wäre, wenn Gott in so einem Bereich nochmal ein Jetzt ausspricht und sagt, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo du und ich, wir gemeinsam Schritte nach vorne gehen. Gott gebraucht immer die anderen, oder? Leute, die jünger sind, die älter sind, die schöner sind, begabter sind. Nee. Gott liebt es, Geschichte zu schreiben mit dir und mir. Und es gibt Prinzipien im Reich Gottes, die sind weit über dem hinaus, was du und ich wahrnehmen. Da steht zum Beispiel, dass Gott demütige Menschen liebt und dass er sich verherrlicht durch Menschen, die demütig sich da reinstellen und sagen, Gott, ich will. Mal gucken, ob du auch mit mir was anfangen kannst. Gott liebt kleine Schritte von uns, damit er riesengroße gehen kann. Wisst ihr, und dann passiert das, was hier in dem Jesaja-Vers drinsteckt. Dass dann so kleine Pflänzchen aufwachsen. Und dass dadurch was Riesengroßes passieren kann. Und dann braucht Gott, glaube ich, gar keinen, der da sich hinstellt und sagt, früher waren das aber mal größere Bäume hier. Oder das wächst mir nicht schnell genug. Ja. Sondern es braucht Leute, die sagen, ich glaube, hier macht Gott einen Anfang. Die aufeinander zugehen und sagen, vielleicht ist das der Moment, wo du aktiv wirst. Wo wir uns gegenseitig ermutigen. Wo wir wissen, dass es eine Realität von Wachstum und Erneuerung gibt. Und ja, es ist so, jeder Neuanfang, der fängt meistens klein an. So ist das. Das ist in diesem Bild mit drin. Von daher, sei Teil von einer Kultur, die auf so kleine Pflänzchen aufpasst, die das wachsen und gedeihen lässt, die das regelrecht feiert, wenn Gott mit so was Kleinem was Riesengroßes machen will. Und lass uns einen Gott feiern, der immer noch das Recht hat, uns, dich und mich, zu überraschen mit dem, was er tut. Und dass er es immer noch auf eine andere Art und Weise tut, als wir damit rechnen würden. Und dann machen wir das, was in diesem Vers drinsteckt. Dann trauen wir Gott zu, dass Wege werden, wo wir Wüste wahrnehmen. Dass fruchtbare Gegenden entstehen, wo wir denken, das ist doch eine Einöde, oder? Das kann doch nicht sein. Dass Wasser fließt, das Gott geschenkt hat. Und dass es neu ist, dass es genial ist und dass es erfrischend ist. Wann ist jetzt? Ich kann die Frage für dich nicht beantworten. Vielleicht ist jetzt, jetzt. Ich lade euch ein, dass wir eine Anbetungszeit jetzt haben und dass das ein Moment ist, wo du die Verbindung mit Gott feierst, wo du in Verbindung mit ihm bist und wo diese Frage eine Rolle spielt, ob jetzt dieses Jetzt ist, ob du Teil von einem zarten Pflänzchen bist, was neu kommt, was Gott dir aufs Herz legt, was neu aufwachsen darf. Und wo wir mit ihm als Juniorpartner zusammen unterwegs sind. Ich freue mich sehr auf das nächste Lied. Wir singen von diesem Waymaker, von dem Gott, der Wege macht. Wo wir denken, das kann doch nicht wahr sein, dass genau hier ein Weg entsteht. Halt das für möglich.